History to Go Cast, dein Podcast aus der Geschichte.
Bestimmt hast du schon einmal von der römischen Gründungssage von Romulus und Remus gehört. Oder vielleicht kennst du sogar den Merkspruch 753 Rom sprang aus dem Ei. Aber wie das aus historischer Sicht zu bewerten ist und was wirklich geschah, das erfährst du in diesem History to Go Cast. Also, bist du bereit? Dann kann unsere Zeitreise ja losgehen. Und schwupps, los geht's. Nun einmal die historische, wahre Entstehungsgeschichte Roms, kurz zusammengefasst. Wir befinden uns also im 1. Jahrtausend vor Christus. Erste Stämme der Sabiner und Latiner siedeln sich östlich des Tiber auf den sieben Hügel Roms, also auf dem Aventin, Caelius, Esquilin, Kapitol, Palatin, Quirinal und Viminal an. Daraus entsteht dann später, im 8. Jahrhundert vor Christus, eine ganze Stadt, vermutlich auch durch etruskische Siedlungen. Denn all diese Dörfer wachsen schließlich zusammen und eine neue Stadt, Rom, entsteht. Nun aber zur Gründungssage Roms, die Version von Plutarch, einem römischen Dichter. Bereits er hatte die Gründungssage Roms von Romulus und Remus aufgeschrieben. König Amulius, der König von Alba Longa, das ist eine Stadt ca. 20 Kilometer südöstlich von Rom, stürzte seinen älteren Bruder Numitor vom Thron. Dessen Tochter Rea Silvia, woanders auch Ilia genannt, verbannte er in den Orden der Vestalinnen, damit sie kein Kind bekommen durfte als Priesterin. Mars jedoch, der Gott des Krieges, vergewaltigte sie. Und so kamen die Zwillinge Romulus und Remus zur Welt. Auf Befehl des Amulius wurden die zwei Kinder dann ausgesetzt in einem Weidenkorb auf dem Tiber. Der Korb strandete und die Kinder schrien laut. Mit eben diesen Schreien lockten sie eine Wölfin an. Die Wölfin säugte sie in ihrer Höhle und ein Specht brachte ihnen auch, der Legende nach, Nahrung. Allerdings wurden dann die beiden dennoch vom Hirten Faustulus entdeckt und von ihm und seiner Ehefrau aufgenommen und aufgezogen. Dann wuchsen sie und irgendwann waren sie erwachsen. Und als sie erwachsen waren, gerieten die beiden aber in einen Streit mit den Hirten vom Numitor. Sie jagten ihnen manchmal das Vieh ab, opferten es oder aßen es einfach selbst. Remulus wurde so dann von den Hirten eben gefangen genommen und vor das Gericht Numitors gestellt. Romulus aber befreite ihn wenig später, als ihm Faustulus von seiner Herkunft, nämlich dass sie beide Söhne des Kriegsgottes Mars waren, belehrte. Die beiden stürzten sodann den Tyrannen Amulius, also den König von Alba Longa, und Numitor wurde wieder König von Alba Longa. Der wurde ja von Amulius zuvor gestürzt. Zur Gründung Roms erzählt die Legende weiter, dass zum Dank für die Befreiung der Stadt Alba Longa Numitor den beiden an der Stelle, an der sie ausgesetzt wurden, am Fuße des Palatins, gestattet hat, eine Stadt zu gründen. Sie wollten dann durch ein Adlerorakel, einer gängigen Orakelart zu dieser Zeit, bestimmen, wer der Bauherr und damit der Namensgeber der neuen Stadt werden sollte. Sie gerieten aber in einen Streit, denn beide behaupteten, mehr Adler gesehen zu haben. Denn wer mehr sah, wurde Baumeister. Remus allerdings sah in Wirklichkeit 6 Adler, Romulus 12. Und so siegte Romulus, da er mehr Anhänger oder Freunde hatte, die ihn unterstützten und die überzeugt waren, dass seine 12 Adler die Mehrzahl waren. Also begann er mit dem Anlegen eines Stadtgrabens und einer Stadtmauer. Remus verspottete daraufhin die Mauer, sie sei zu klein. Er sprang sogar in die Anlage hinein. Das war zu der damaligen Zeit ein schweres Vergehen, es war beinahe ein Sakrileg, denn eine Stadtmauer galt damals noch als heilig. Der aufgebrachte Romulus erschlug also Remus mit den Worten, dass es zu jedem ergehen solle, der die Mauern Roms und dessen Grenzen nicht respektierte. Dem römischen Geschichtsschreiber Titus Livius zufolge wurde also Rom am 21. April 753 vor Christus gegründet und Romulus der erste Herrscher über die Stadt. Daher kommt übrigens auch der Merkspruch 753, Rom sprang aus dem Ei. Remus aber wurde durch ein Schwert am römischen Thron verewigt. Der Brudermord und der Ausspruch Romulus kann als Grundlage allen kriegerischen Handelns der Römer gesehen werden. So wurde ja Rom auch eine Kriegsmacht. Und dass Rom kriegerisch sehr interessiert war, das zeigte ja auch die hohe Beliebtheit der Gladiatorenkämpfe. Historisch gesehen ist das Ganze wahrscheinlich wesentlich unspektakulärer abgelaufen. Die Stämme haben sich zusammengeschlossen und irgendwann einen König gewählt. Dieser hat dann das Königsrecht weitervererbt und so ging es weiter. Und bis zum Ende des Königreichs in Rom ging dies dann einfach so weiter mit Erbmonarchie. Die weitere Geschichte des Imperium Romanums lässt sich traditionell grob in vier Phasen einteilen. Zu Beginn war die römische Kaiserzeit, ca. 753 v. Chr. Bis 509 v. Chr. Daraufhin folgte die römische Republik, 509 v. Chr. Bis 27 v. Chr. Als Untergangsursache der Republik kann man die Bürgerkriege ab 133 v. Chr. Sehen. Nach der Republik folgte das Prinzipat bzw. die römische Kaiserzeit, 27 v. Chr. Bis in die Zeit der Reichskrise des 3. Jahrhunderts, 235 bis 284-85. Diese Zeit wird auch als Zeit der Soldatenkaiser bezeichnet. Nach der Kaiserzeit folgt die Spätantike. In dieser sind mehrere Ereignisse zu verzeichnen. Sie beginnt ab 284-85 bis ins 6. 7. Jahrhundert hinein. In der älteren Forschung wird sie auch als Dominat bezeichnet. Hier ist ein fließender Übergang hin zum Frühmittelalter festzustellen. In dieser Zeit ereignen sich zum Beispiel die sogenannte Völkerwanderung 375 bis 568 nach Christus und die faktische Teilung des Reiches 395 nach Christus, sowie dann später der Untergang des Römischen Reiches im Westen 476 bis 480 und die Umwandlung des Oströmischen Reiches in das Byzantinische Reich im Osten, ca. im 7. Jahrhundert nach Christus. Im 3. Jahrhundert vor Christus begannen die Römer ihre Macht über das italienische Festland hinaus auszuweiten. Die ersten Provinzen waren so Sizilien und Sardinien. Zum Zeitpunkt seiner Blütezeit und seiner größten Ausdehnung unter Kaiser Trajan erstreckte sich das Imperium Romanum über drei Kontinente rund um das Mittelmeer. Von Gallien, dem heutigen Frankreich, Britannien bis zu den Gebieten rund um das Schwarze Meer. Damit beherrschte Rom den gesamten Mittelmeerraum und war die größte Weltmacht seiner Zeit. Das Reich blieb bis in die Spätantike in verschiedene Provinzen unterteilt. Doch das eigentliche Manifest der Verwaltung bildeten die Städte, die Oppida des Imperiums, die als halbautonome Bürgerschaften organisiert waren und vor allen Dingen für die Steuererhebung und administrative Zwecke zuständig waren. Diese Delegation der administrativen Aufgaben ermöglichte es den Römern, mit sehr kleinen, zentralen Administrationen operieren zu können. Große Verwaltungen waren hier nicht notwendig. Natürlich übte das Imperium Romanum in den von ihm beherrschten Gebieten großen Einfluss aus. So zum Beispiel in Sachen Kultur, Kunst und Handel. Im östlichen Teil des Reiches mischte sich der römische Einfluss mit griechisch-hellenistischen und orientalischen Elementen. Amtssprache des gesamten Reiches war Latein, im Osten ergänzt durch das Altgriechische, wenngleich sich auch die einheimischen Sprachen daneben halten konnten. Das Erbe des Imperium Romanums wirkte lange nach dem Untergang fort. In ganz West- und Mitteleuropa war Latein bis zur Zeit der frühen Neuzeit die Sprache der Gebildeten. Und so blieben noch einige Lehn- und Fachwörter in den Sprachen bis heute über. Auch beeinflussten sie stark das Entstehen der romanischen Sprachen, also das Entstehen des Französischen, Italienischen, Spanischen, Portugiesischen und Rumänischen. Aber auch im Deutschen finden sich viele lateinische Lehnwörter und auch in den slawischen Sprachen. Das europäische Rechts- und Staatswesen Europas, besonders das Zivilrecht, ist maßgeblich vom römischen Recht geprägt. Die bekannteste Rechtsnorm, die sich bis heute erhalten hat, ist wohl die Unschuldsvermutung. Der Spruch in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten, stand bereits im Zwölftafelgesetz zur Zeit der Römischen Republik und bildet so heute einen der wichtigsten Grundsätze deutscher und westlicher Rechtsprechung. Doch nicht nur hier, sondern auch in der Kunst spielte das alte Rom, meist zwar nur als Mittler oder Vermittler, aber manchmal auch als Erfinder eine Rolle. So entwickelten sich durch das Römische und das Griechische das Schönheitsideal der Antike und der goldene Schnitt, transportiert maßgeblich durch lateinische Schriften und Übersetzungen theoretischer Abhandlungen von griechischen Philosophen. Das Imperium Romanum hat also fast zu jeder Epoche ein wenig Einfluss, sogar heute in der Gegenwart und Moderne. So, das war jetzt ein kurzer Abriss altrömischer Geschichte. Wenn du mehr über das Imperium Romanum oder einer anderen historischen Epoche erfahren möchtest, dann hör doch mal wieder rein in den History to Go Cast, denn die nächste Zeitreise wird bestimmt auch wieder interessant. Ich würde mich freuen, wenn du mal wieder vorbeischaust. Bis dahin dir noch eine schöne Zeit, dein History to Go Cast Team. Übrigens, uns gibt es jetzt auch als Blog im Internet unter www.history2go.info abzurufen. Da kannst du dann auch interessante Artikel zum Thema Geschichte ablesen. Ich freue mich, wenn du mal da vorbeischaust. PS, wenn du Anmerkungen, Ideen oder einen Kommentar zu dieser Folge hast, dann schick mir doch eine Voicemail. Der Link, wie das geht, steht in der Episodenbeschreibung. Beziehungsweise in der Description Box. Oder lass mir einen Kommentar auf meiner Homepage www.history2go.info da. Unter Podcasts und Staffel 1 findest du die jetzige Folge und du kannst dann dort bei der Folge einen Kommentar über die Kommentarfunktion hinterlassen. Ich freue mich darauf, von dir zu lesen oder per Voicemail zu hören. History to go. Geschichte erleben. Hautnah.